Selbst die Unternehmen, die von einer Regulierung nicht erfasst werden, sollten unbedingt überprüfen, ob ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberbedrohungen zeitgemäß sind.
Herzlich willkommen hier zum Podcast 2. Mike, schön, dass du da bist. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge und ich freue mich auch, dass du hier bei uns zu Gast bist. Und vor allen Dingen, wie wir jetzt eben gerade schön auch festgestellt haben, wir kennen uns seit 10 Minuten.
Ja.
So ungefähr, ne? Das ist nicht gelogen, wir kennen uns wirklich seit 10 Minuten. Und du bist ja hergekommen und gesagt, wir reden heute mal über Cybercrime und deine Erfahrung. Und weil dich vielleicht der eine oder andere nicht kennt, würde ich mal ganz kurz bitten, stellst du dich mal vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mike Wetzel. Ich arbeite für den größten europäischen Hersteller für Softwareprodukte im Zusammenhang mit Schutz vor Cybercrime.
Wie heißt der?
ESET. Wir sind ein slowakischer Hersteller, unabhängig. Haben eine große Mannschaft auch hier für den deutschsprachigen Raum, wo wir unsere Kunden und unsere Partner betreuen. Wir haben weltweit so 110 Millionen Anwender etwa, sind also doch ein bisschen größer. Ein bisschen mehr als 400.000 Unternehmenskunden. Mhm. Und sind eigentlich weltweit vertreten und hier für Deutschland befindet sich unser Headquarter in Jena. Mhm. Also darf man einfach nicht so aussprechen?
Doch. Okay. Na klar, logisch. Wir sind immer tolerant.
Und vielleicht noch zu meiner Aufgabe. Ich habe viele, viele Jahre den Vertrieb aufgebaut und geleitet für den Hersteller, für ESET hier in Deutschland und kümmere mich jetzt um die strategische Geschäftsentwicklung. Mhm. Also ich bin sehr nah dran, sage ich jetzt mal, an der ein oder anderen politischen Entscheidung in dem Zusammenhang, weil ich ESET in verschiedenen Gremien von den relevanten Verbänden vertrete. Und ich habe so immer das Ohr natürlich am Markt und schaue, was tut sich, welche neuen Technologien, welche Trends tun sich auf. Wie stehen wir eigentlich da hier in Deutschland im Bereich Cybersicherheit?
Das ist ein schöner Anhaltspunkt, da will ich mal einsteigen bei diesem Thema. Wie stehen wir eigentlich da in Deutschland? Wir haben ja heute ganz, ganz besondere Zeiten, muss man auch mal sagen. Wir haben eigentlich Zeiten, wenn man jetzt mal nur für die IT-Risiken spricht, die noch niemals so waren wie heute. Also in der Masse, in der Struktur, in den Möglichkeiten, das ist schon faszinierend, beziehungsweise leider auch teilweise traurig. Wie die Entwicklungen da so sind. Wir als Agentur sind nur in dem Bereich Web Security unterwegs. Das heißt, der ein Teil Sparparte von Cyber Security. Und da kümmern wir uns halt um Webangriffe, Möglichkeiten und so weiter, was irgendwann auch ins Unternehmen gehen kann, ohne Frage. Aber das ist unser Part. Mit Cybercrime in deinem Bereich kennen wir uns natürlich gar nicht aus. Jetzt mal meine Frage an dich zu diesen besonderen Zeiten. Wie spürt ihr denn, gerade weil ihr so am Markt natürlich sehr präsent seid, auch in politische Entscheidungen mit einbezogen seid, wie spürt ihr momentan die aktuelle Zeit?
Also erstmal ist es so, dass es seit Jahren zu erkennen ist und zu sehen ist, dass mit fortschreitender Digitalisierung und mit einer Zunahme der Komplexität über die Unternehmens- und Organisationsgrenzen hinweg, ja, verkettete Lieferketten und alles, alles spricht heute mit allem, ja. Mit dieser Zunahme der Komplexität steigt auch das Thema Cybergefahren, Cyberbedrohungen an, weil das natürlich zunehmend auch ein Objekt wird für entsprechend professionelle Hackergruppen oder staatliche Akteure. Mhm. Wir sehen also schon seit langem eine stetige Zunahme der Angriffe. Mhm. Wir sehen aber auch eine Zunahme der Komplexität und der Professionalität der Angriffe, der Qualität also der Angriffe. Das ist besorgniserregend und die aktuelle Zuspitzung geopolitisch, Stichwort Krieg in der Ukraine, aber auch andere Konflikte auf der Welt und insbesondere auch ökonomische Auseinandersetzungen. Ja. Wir haben nun mal die drei großen Märkte, den europäischen Binnenmarkt und Asien dominiert durch China und auf der anderen Seite Nordamerika dominiert durch die USA. Und da spitzt sich schon einiges zu und das spüren wir sehr stark. Nur mal um eine Zahl zu nennen, wir registrieren heute in unseren sogenannten Virus Labs, die also immer mit der Sensorik verfolgen, was tut sich wo auf der Welt in Echtzeit. Ja. Dort registrieren wir pro Tag ungefähr 500.000 neue Schadsoftware-Varianten. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Ja. Und neben diesen, neben diesen Schadsoftware-Varianten gibt es eben unfassbar viele wirklich zielgerichtete Angriffe.
Ja.
Mittlerweile eben auch, und das ist auch ein Trend, nicht mehr nur auf große Organisationen, nicht mehr nur auf große Unternehmen, sondern durchaus auch auf kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Und das ist sehr, sehr beängstigend. Ich nenne mal noch eine Zahl. Der Verband Bitkom beziffert die Kosten, den Schaden, die Schadenssumme für die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr auf 206 Milliarden Euro. Genau. Milliarden Euro. Ja. Das hat jemand ausgerechnet, sind 43% des aktuellen Bundeshaushalts. Mhm. Das macht schon Sorge.
Das ist, ja, und das wird ja auch absehbar nicht weniger.
Definitiv. Also
auf keinen
nicht.
Fall. Nein. Weil du hast schön angesprochen, diese Zahl mit diesen neu entwickelten Schadsoftwaren ist ja nur ein wirklich Teilgebiet. Ja. Und diese zu entwickeln ist ja heute umso leichter als wie, das kann ja mittlerweile jeder 18-Jährige. Ja, also mit KI-Mitteln unterstützt, mit Zugang ins Darknet und so weiter, wo ich dann Hilfen kriege, wie auch immer. Also die Möglichkeiten, wo früher der Hacker wochenlang brauchte, monatelang brauchte, die sind ja auch nochmal technologisch wirklich fortgeschritten. Und deswegen stimme ich dir dazu, definitiv, dass diese Angriffszahlen, die werden viel, viel mehr werden, glaube ich. Jetzt mal meine Frage an dich, ist das Unternehmen XY, egal jetzt welche Größe, wie auch immer, was haben wir denn da für Anforderungen, wo man sagt, Mensch, das solltest du so ein bisschen auch als in der Geschäftsführung, so als Mindestabsicherungsmaßnahmen mal andenken oder diesen Part mal überlegen, was wären so effektive Schutzmaßnahmen? Gibt es nicht für alles, wissen wir. Ne? Aber was ist denn so der Grundschutz, wo du sagst, das ist mindestens mal eine Empfehlung?
Also da steige ich mal ein mit einer auch wieder angstmachenden Zahl. Ja. Also wir haben eine eigene Befragung von Unternehmen gemacht. Wir haben also so eine Vorgabe gemacht, mal definierte Security-Level quasi vorgegeben und die Unternehmen konnten sich selbst einordnen. Ja. Und natürlich gab es da, es gab vier verschiedene Stufen. Mhm. Die unteren beiden, wenn man so will, bedeuten eigentlich einen unzureichenden Schutz vor aktuellen Cyberbedrohungen.
Ja, aber eine Selbsteinschätzung.
Das ist eine Selbsteinschätzung gewesen. Die Selbsteinschätzung lief darauf hinaus, dass 70% der von uns befragten Unternehmen heute große Defizite haben, nicht nach dem Stand der Technik versorgt sind und ausgestattet sind, was das Thema Schutz vor Cyberbedrohungen angeht.
Was ist denn da der größte Punkt in euren Augen? Also wo man sagt, das ist jetzt
allen. Ich versuche es mal populär auszudrücken. Gerne. Ja, und nicht so viele technologische Fachbegriffe oder sowas zu verwenden. Aber die meisten Unternehmen meinen heute immer noch, wenn ich quasi in Anführungsstrichen einen Virenschutz auf meinem Rechner habe, bin ich geschützt. Mhm. Das reicht heute bei Weitem nicht mehr aus. Also ich muss, wir reden also nicht von irgendwelchen Bürorechnern, sondern von sogenannten Endpunkten, Endpoints.
Ja, Serverstrukturen.
Und die muss ich härten, sagen wir dazu. Ja, also da müssen zusätzliche Themen eingesetzt werden. Es gibt immer noch viel zu viele Unternehmen, die heute auf sichere Authentifizierungsverfahren verzichten beispielsweise, die keine Verschlüsselung anwenden. Das ist ein riesengroßes Thema. Wir haben analysiert, dass viele der großen, auch bekannt gewordenen Cybervorfälle verhinderbar gewesen wären, wenn dort bestimmte Technologien eingesetzt werden. Also ich mache ein Beispiel.
Gerne.
Heute ist es so, dass eines der großen Einfallstore ist das Thema E-Mail, E-Mail-Anhänge.
Ja.
Ja. Da kommt eine E-Mail.
Phishing-Attacken.
Ja, da kommt eine E-Mail in die Personalabteilung mit einer Initiativbewerbung und was macht der Sachbearbeiter in der Personalabteilung? Der klickt auf den Anhang drauf und schon, ich merke das so gar nicht sofort, sondern dann nistet sich erstmal eine Spionagesoftware auf dem Rechner ein, die guckt, wo bin ich denn hier, was tue ich denn überhaupt und so weiter so. Wir machen heute ganz viele Awareness-Schulungen in den Unternehmen. Das ist wirklich ein großes Thema, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, nicht auf alle Anhänge zu klicken, sich das genau anzuschauen. Aber solche Mails sind heute so gut gestaltet, dass es ganz schwer ist, das überhaupt, das Böse vom Guten zu unterscheiden. Mhm. Und es gibt aber eine Technologie, und das wissen die meisten Leute nicht. Es gibt eine Technologie, zum Beispiel auch bei einem Hersteller wie uns, aber auch bei anderen Herstellern, mit einem Cloud-Sandboxing-Verfahren wäre so etwas verhinderbar. Das funktioniert so, die E-Mail wird nicht sofort zugestellt, sondern der Anhang wird vorher in einer von uns als Hersteller betriebenen Cloud, in einer Sandbox analysiert. Und da haben wir entsprechende Reputationsmöglichkeiten, entsprechende Rechenleistung, das passiert auch KI unterstützt. Mhm. Und erst wenn wir sagen, das Ding ist sauber, wird die E-Mail auch tatsächlich zugestellt. Mhm. Erhöht also die Sicherheit und nimmt die Verantwortung vor allem von den Leuten weg und den Druck.
Ja.
So eine E-Mail-Zustellung verzögert sich vielleicht um eine Minute oder zwei. Mhm. Das ist durchaus tolerabel und akzeptabel, aber es bringt ein großes Maß an zusätzlicher Sicherheit.
Was passiert denn? Ich finde das gerade sehr spannend, dieses Thema. Ja. Was passiert denn dann mit dem Anhang, wenn der befallen ist, irgendwas?
Dann wird die E-Mail ohne Anhang zugestellt.
Und ein Hinweis noch gegeben?
Genau. Okay. Anhang wurde als kompromittiert cool, erkannt oder wie auch immer. Ja, also cool, das ist eine Technologie. Das große Thema heute sind ja diese Verschlüsselungstrojaner. Mhm. Fachbegriff Ransomware. Mhm. Ja. Also ich kenne große Unternehmen, kleine Unternehmen, wo plötzlich aus heiterem Himmel irgendein Rechnersystem anfängt, sich zu verschlüsseln und das nächste und das nächste und so pflanzt sich das fort.
Ja.
Anhalt Bitterfeld war so ein Fall. Ja, der erste Katastrophenfall einer Kommune. Mhm. Cyber-Katastrophenfall mit gigantischen Auswirkungen. Und das hätte in der Dimension deutlich eingedämmt werden können, wenn man Sensorik eingesetzt hätte. Also es gibt heute sogenannte Endpoint Detection and Response Technologien. Mhm. Da ist also quasi jeder Endpunkt und das Netzwerk selbst, da gibt es also entsprechende Sensoren. Und ich kann definieren, was ist in meinem Netzwerk, in meiner IT-Infrastruktur normales Verhalten. Mhm. Und natürlich reagiert eine solche Lösung automatisch, wenn es merkt, da passiert etwas, das ist so abweichend vom normalen Verhalten. Mhm. Und dann werden die entsprechenden Netzwerksegmente oder einzelne Clients automatisiert vom Netzwerk getrennt und es kann sich gar nicht weiter fortpflanzen. Mhm. Also das sind Sachen, die braucht es heute eigentlich. Und wenn ich nicht in der Lage bin als Unternehmen, ne, also nicht jedes mittelständische Unternehmen hat die entsprechenden Ressourcen, um solche Dinge selbst zu managen, selbst einzusetzen. Mhm. Deshalb empfehle ich immer, da mal drüber nachzudenken, ob das nicht mittels Arbeitsteilung optimiert werden kann. Also Suche nach kompetenten IT-Dienstleistern, Service-Providern, die einem dabei helfen können.
Ist ja auch so ein Mentalitätsproblem in Deutschland, dass viele Unternehmen erst damit überhaupt sich beschäftigen, wenn es zu spät ist. Ne? Und ich rede jetzt mal für die andere Seite, nämlich für den Hacker. Ja, und sag jetzt einfach mal, okay, Ransomware-Angriff kann ja auch mit einer Phishing-Mail passieren, dieser erste Angriff, dementsprechend eine Form, gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und da ist ja so, die Ransomware verbreitet sich im Netzwerk ja erstmal gar nicht. Warum auch, ne? Also macht sie nicht. Die bleibt da liegen 6 Monate lang. Und jetzt gibt's so schöne Betriebssysteme wie heutzutage Windows 11, die nicht mehr runterfahren, sondern in Ruhezustandmodus gehen. Und selbst diese Ruhezustandmodus, wenn ich runterfahren gedrückt habe, der Rechner ist nicht aus, ja, selbst diese Modus werden mittlerweile von modernster Ransomware ausgenutzt, damit eben auch solche Detektoren, die du gerade schon angesprochen hast, sagen, okay, da ist zwar was komisch, aber noch nicht so ganz komisch, weil das kenne ich noch nicht.
Also um das vielleicht auch noch mal ein bisschen greifbar zu machen für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, auch die nur zuhören
vor allem. Und auch die Zuhörer, na klar. Ich beschreibe mal einen Fall und versuche den zu anonymisieren. Also eine große Einzelhandelskette im Bereich Lebensmittel, 280 Märkte, Vorreiter im Bereich Digitalisierung, 3 Milliarden Euro Umsatz, 5000 Mitarbeiter. Mhm. Nur mal so ein paar Eckdaten.
Genau.
Ja. Bei denen fing an einem Freitagnachmittag an, fingen IT-Systeme an, sich zu verschlüsseln. Mhm. Am Montagmittag haben die ersten Lieferanten angerufen und haben gesagt, wir beliefern euch nicht mehr, weil wir nicht wissen, ob es euch nächste Woche noch gibt. Also es wird ganz schnell existenzbedrohend, sobald das rum ist. Ja. Und bei der forensischen Analyse, also bei der nachträglichen Analyse, hat man festgestellt, dass der Hackerangriff seinen Ursprung Monate vorher hatte. Und zwar über eine Social Engineering Attacke. Ein Mitarbeiter im Homeoffice hat auf LinkedIn vermeintlich von einem Headhunter ein Jobangebot bekommen und entsprechende Unterlagen zugestellt bekommen. Und er hat diese Unterlagen heruntergeladen auf den Firmenrechner. Und damit ist ein Keylogger installiert worden, der geguckt hat, was gibt der Mensch denn ein, ein Passwortscanner und diverse andere Spionagetools, die überhaupt erstmal analysiert haben, wie sieht denn die Infrastruktur aus. Dann wird Schadsoftware, eben die Ransomware, nachgeladen und irgendwann klickt jemand auf der Erpresserseite auf den Knopf und sagt, und jetzt lauf los. Ja. Und dann meistens Freitagnachmittags, das ist typisch, das ist absolut typisch, ne, wenn die Unternehmen nicht so besetzt sind. Und dann hat die Schadsoftware natürlich die Möglichkeit, sich auszubreiten.
Definitiv.
Mit einem riesigen Schaden. Also nicht nur der Schaden. Also ich bin selbst Kunde dieses Lebensmittel.
Ich kenne den auch. Ich nenne ihn auch nicht. Ich kenne den auch. Und ich weiß, dass die Regale lange leer waren.
Gibt es auch in Erfurt. Und dann habe ich im ersten Moment habe ich gedacht, was ist denn hier los? Hier sind ja die ganzen Regale leer. Und an der Kasse hieß es plötzlich, sorry, unsere Registrierkassen funktionieren nicht mehr richtig, weil das sind Rechner und so weiter. Also die Auswirkungen sind plötzlich sehr schnell spürbar, in der Breite spürbar. Und das wird für die betroffenen Unternehmen sehr oft wirklich existenziell bedrohlich.
Ja. Ist ja auch das Thema, nämlich Mitarbeiterschulung, auch dahingehend. Wir haben ja viele Arbeitsplatzvorschriften, Arbeitsschutzvorschriften. Wir haben aber auch im Bereich der IT-Sicherheit keinerlei, wo man sagt, wirklich, es gibt da Vorgaben, auch bei den Unternehmen, Konzernen erst recht. Aber wir haben keine gesetzlichen Vorgaben, wo man sagt, wir müssen eben einmal im Jahr die Mitarbeiter, oder täusche ich mich da, wir müssen die Mitarbeiter schulen in Sachen IT-Sicherheit, weil es liegt ja eigentlich zu 90%, wie du es gerade schön gesagt hast, immer an der Person vor dem Rechner.
Also gesetzliche Vorgaben ist wirklich, das ist gerade mein Stichwort, weil ich kann dir sagen, ich bin im Moment wöchentlich auf zig Events unterwegs, ja. Lange schon nicht mehr so eine Reisetätigkeit gehabt, weil sich gerade im regulatorischen Bereich so viel tut.
Ja.
Also die Europäische Kommission hat quasi eine Regulierungsoffensive für den Digitalmarkt angeschoben, schon vor vielen Jahren. Mhm. Und jeder kennt die Diskussionen um Regulierung von künstlicher Intelligenz und so weiter. Aber ein riesiges Thema ist im Moment zum Beispiel die sogenannte NIS-2-Richtlinie. Netzwerk- und Informationssicherheit ist da das Thema. Wir haben ja heute Vorgaben für Mindeststandards im Bereich Cybersicherheit für den Sektor der kritischen Infrastrukturen. Mhm. Davon sind in Deutschland ungefähr 5000 Organisationen erfasst. Mhm. Und die haben verschiedene Pflichten und so weiter. Und durch diese neue NIS-2-Richtlinie, die in Deutschland natürlich auch nationales Recht wird, und zwar
kannst du das zeitlich ab Oktober?
Ab Oktober gibt es eine Anwendungspflicht. Ab Oktober gibt es eine Anwendungspflicht für diese Mindeststandards. Mhm. Und zwar für einen viel größeren Scope plötzlich. Mhm. Also wir reden plötzlich von 40.000 direkt betroffenen Unternehmen. Und diese Mindeststandards sind auszuweiten auf die Lieferketten. Mhm. Also es wird ganz viele Unternehmen geben, die indirekt betroffen sein werden. Okay. Ich kann mal kurz skizzieren, worum es da geht. Ja. Also es geht darum, die Unternehmen werden verpflichtet, sich zunächst mal anzuschauen, was habe ich denn überhaupt für IT-Assets? Mhm. Was habe ich denn überhaupt für IT, für digitale Prozesse? Mhm. Und wie kritisch sind die für mein Unternehmen? Mhm. Wie lange kann ich denn durchhalten, wenn meine Warenwirtschaft plötzlich nicht mehr da ist? Ja. Und welche Auswirkungen hat das auf Folgesysteme, auf andere Systeme, auf Bestellprozesse, auf Registrierkassen, auf was auch immer? So, und das sollen sich Unternehmen überlegen. Das nennt man klassisch Informationssicherheitsmanagement, also ein ISMS nach ISO 27001, um mal so richtig hier zu punkten mit so Buzzwords zum Beispiel. Das wäre eine Variante, um sich überhaupt mal klar zu machen, welche Risiken habe ich denn eigentlich in meiner IT-Landschaft? Daraus ableiten muss ich dann Schutzmaßnahmen, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Ja. Dazu werden die Unternehmen verpflichtet. Es gibt einen Maßnahmenkatalog in dieser Richtlinie, die deutsches Recht wird. Es reicht von Systemen zur Angriffserkennung, zum Bewältigen von Sicherheitsvorfällen. Verlangt wird eine Backup-Strategie, verlangt wird der Einsatz von Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung, von Verschlüsselungsverfahren. Mhm. Also das wird konkret vorgeschrieben. Und wie gesagt, es gibt eine Anwendungspflicht ab 18. Oktober, eine Umsetzungspflicht in Deutschland in nationales Recht bis 17. Oktober. Also es wird eng. Und da ist spannend. Ne? Also ich renne seit Jahren durch die Gegend und sage Security, IT-Security ist Chefsache.
Finde ich gut.
Ja? Ja. Ihr müsst unbedingt was tun in euren Unternehmen. Und die NIS-2-Richtlinie greift das auf und sagt, die Leitungsorgane haben die Verantwortung und die haften persönlich.
Ja.
Und das finde ich, man mag über Regulierung nicht immer so erfreut sein, verständlicherweise.
Ja, das Recht in Deutschland.
Aber wenn ein Markt von sich aus dort keine Lösungen findet für gewisse Probleme, und wir reden hier über Versorgungssicherheit zum Beispiel, wir reden über die Stabilität unserer Gesellschaft,
ganz genau.
Wir reden über die Stabilität unserer Volkswirtschaft.
Ja.
206 Milliarden Euro Schaden,
ja,
das ist nicht einfach von der Hand zu weisen.
Absolut.
So, und deshalb kommt natürlich der Gesetzgeber drauf und sagt, um Versorgungssicherheit in unseren Mitgliedsländern der Europäischen Union zu gewährleisten, müssen wir gewisse Mindeststandards im Bereich Cybersicherheit umsetzen. Und wer sollte denn bitte schön sonst verantwortlich sein als die Leitungsorgane?
Ja, Mike, spannend, diese Geschichte der Regulierung und der Richtlinie. Für mich völlig neu, also mit dem beschäftigen wir uns ja auch gar nicht. Super Sache. Aber die Frage, die sich mir aufwirft, ist denn, ich habe jetzt bei mir im Kundenkreis auch Unternehmen, auch normale mittelständische Größen, die jetzt anfangen, schon auch seit längerer Zeit teilweise schon haben, IT-Infrastruktur outzusourcen und Cloud-Lösungen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel, wir kennen alle die großen Cloud-Anbieter mit der IT-Infrastruktur-Cloud, nehmen wir jetzt Microsoft, nehmen wir AWS Cloud von Amazon oder von Google, die Cloud-Systeme. Werden die da berücksichtigt in dieser Richtlinie oder wie schaut das da aus? Oder geht die da drauf ein? Oder?
Also es geht ganz allgemein um die Cyber-Resilienzfähigkeiten der Unternehmen und dabei wird nicht unterschieden, ob die IT-Assets jetzt in irgendeiner Cloud liegen oder ob ich die on-premise, also vor Ort bei mir
also betreibe. Also im Endeffekt jedes
Unternehmen. Grundsätzlich und vielleicht nur eine Ergänzung. Das gilt ab einer Unternehmensgröße, also Unternehmen werden erfasst ab einer Unternehmensgröße von 50 Mitarbeitern.
Wow.
oder 10 Millionen Euro Umsatz in 18 regulierten Sektoren.
Ja.
Und es ist wirklich die Empfehlung für die Unternehmen zu schauen, bin ich da dabei? Ja, erfasst, bin ich da erfasst oder nicht? Und wenn ja, was sind meine daraus abgeleiteten Rechte oder Pflichten?
Habt ihr da vielleicht auf eurer Webseite zum Beispiel mal so einen Artikel mal drüber geschrieben? Den verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr direkt mal nochmal nachlesen. Gibt noch mehr Informationen. Das sprengt natürlich heute den Podcast, diese Richtlinie. Ohne Frage. Aber wir haben jetzt schon mal Oktober. 50 Mitarbeiter, ist so ähnlich wie beim Hinweisgeberschutzsystem momentan. Das war ja auch die Grenze. Also betrifft wirklich viele. Ja.
Also wir rechnen, also ich rechne mit ungefähr 40.000 Unternehmen in Deutschland, die direkt betroffen sein werden. Und darüber hinaus, mach mal ein anderes Beispiel, wo mir das auch klar geworden ist. Wir arbeiten in Deutschland mit 7.200 aktiven IT-Dienstleistern zusammen, also die aktiv unsere Produkte und Services bei unseren Kunden implementieren. Also jeder von diesen IT-Dienstleistern hat mindestens mal ein Unternehmen als Kunden, das irgendwie betroffen ist von dieser NIS2-Richtlinie. Ja. Und das bedeutet natürlich, ich bin dann in einer Lieferkette und muss mich natürlich auch dann darauf einstellen, dass ich gewisse Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen habe. Das wird ein spannendes Thema, kann ich sagen.
Glaube ich. Wow. Ich muss mir das auch mal durchlesen wahrscheinlich.
Also nur mal eine Zahl, das vielleicht verdeutlicht. Der sogenannte Erfüllungsaufwand für die betroffenen Unternehmen, und zwar nur die direkt betroffenen Unternehmen, wird jährlich auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Mhm. Also da sind die Umsetzung der Maßnahmen wird also die Unternehmen, die 40.000 betroffenen Unternehmen 2,3 Milliarden Euro.
Ja, und die Cyberangriffe, ich rede jetzt mal von weltweit, nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern mal weltweit, sind ja auch völlig unterschiedlicher Natur. Und wir haben da schon am Anfang gesprochen drüber, es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. In allen Arten wird es immer mehr. Und es gibt ja auch nochmal diese On-Top-Form, wo man sagt, es gibt jetzt wirklich auch manchmal staatlich gelenkte Angriffsformen, wie so eine DDoS-Attacke mit den größten Botnetzwerken. Da gab es mal so ein Mirai-Botnetzwerk, was da ganze Staaten, in dem Fall Liberia, lahmgelegt hat. Also mit einem Schlag lahmgelegt. Also das sind ja auch noch weitere Bedrohungen, nicht nur vom Unternehmen her, dementsprechend der Mindestschutzmaßnahmen, sondern es gibt eben auch Bedrohungen, wo dann eben die Knotenpunkte angegriffen werden, wo dann die Serverstrukturen bei Providern angegriffen werden und der Part, ne, wo das Unternehmen gar nicht einwirken kann. In keinster Weise.
Das Thema staatliche Akteure ist so ein Stichwort. Die treten zunehmend in Erscheinung und die haben natürlich unterschiedliche Interessen.
Ja.
Also wenn ich nach Nordkorea schaue, staatlich gelenkte Akteure aus Nordkorea, bei denen steht das Thema Devisenbeschaffung im Vordergrund. Da geht es um Geld. Mhm. Das ist eine ganz klare finanzielle Motivation. Russische Akteure haben das Thema Desinformation, Spionage beispielsweise, Sabotage ist also ein ganz krasses Thema. Und so haben die staatlichen Akteure, Iran ist da noch zu nennen beispielsweise, als eine sehr starke Kraft in dem Bereich.
China. Auch die Amerikaner.
Durchaus. Und ich mache mir da ein Stück weit natürlich auch Sorgen, also weil die USA natürlich auch ganz starke ökonomische Interessen haben, logischerweise Nordamerika insgesamt. Also wir tun gut daran, bei unseren Entscheidungen auch bei Beschaffungsentscheidungen, mal zu überlegen, macht es nicht Sinn, dort digital souveräne Entscheidungen zu treffen, also zu gucken, was gibt's denn innerhalb von Europa für Hersteller, was gibt's denn für Produkte, gibt's vielleicht irgendwelche Zertifikate, die einem ein Stück weit mehr Sicherheit geben. Ja. Ich sag mal, es gibt eine weitere Regulierung, die auf uns zukommt, der sogenannte Cyber Resilience Act. Da geht es um die Produktsicherheit, also eher ein Verbraucherschutzthema. Das geht genau in die Richtung, welche Produkte sind denn eigentlich vertrauenswürdig, sind sicher. Ja? Das ist auch die Verpflichtung der Hersteller zum Beispiel, Exploits zu schließen, Schwachstellen zu schließen für über einen bestimmten Zeitraum und über den Lebenszyklus der Produkte. Da tut sich also eine ganze Menge. Und Europa wappnet sich da durchaus auch ein Stück weit, um den eigenen Digitalmarkt resilienter zu gestalten. Aber wichtig ist, und das ist wirklich ein ganz starker Appell an die Unternehmen, selbst die Unternehmen, die von einer Regulierung nicht erfasst werden, sollten unbedingt überprüfen, ob ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberbedrohungen zeitgemäß sind. Ja. Auch da vielleicht mal eine Zahl zur Orientierung. Als ich angefangen habe in der IT, es ist lange her, ich bin alt.
Nein, das kann ich sagen, das ist alles gut.
Da hat man gesagt, so IT-Sicherheit, das macht so 1-2% des gesamten IT-Budgets aus. Heute gibt es eine Empfehlung, die geht in Richtung 15-20%. Ja. Also alle IT, alle Digitalisierungsvorhaben, die ich habe, das sollte ich eigentlich, Stichwort Security by Design, ich sollte also gleich das IT-Sicherheitsthema mitdenken und sollte davon ausgehen, 15-20% der Investitionssumme sollten dafür
von aufgewendet Anfang an, werden. Genau, von Anfang an.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja, ich gebe dir da mal ein schönes Beispiel von einem ganz kleinen Unternehmen, nämlich wir als Agentur. Ja, unsere Internetverbindung ist keine Standard-Internetverbindung, weil wir auch standortübergreifend arbeiten. Das bedeutet, unser Datenstrom mit dem anderen Standort wird aufgeschlüsselt in zwei Datenströme über VPN-Netzwerk und diese zwei Datenströme werden am Ende erst wieder zusammengefügt.
Okay.
Ja, und darauf habe ich zum Beispiel von Beginn an, weil es gerade schön passt, Wert gelegt, dass man sagt, unser interner Datenverkehr versuchen wir bestmöglich, wie gesagt, 100% Schutz gibt nirgends, aber bestmöglich schon am Anfang mit einfließen zu lassen. Und somit haben wir da zumindest mal mehr Schutz für den internen Datenverkehr als vorher.
Klar. Ja, super.
Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist erstmal auch gar nicht so viel Aufwand, weil es gibt solche Anbieter, auch wir reden jetzt nicht von der Telekom oder wie sie alle heißen, von den normalen, sag ich mal, Glasfaser-Providern, sondern es gibt auch lokale Anbieter, die zum Beispiel über gesicherte Funkstreckennetze und andere Datenverbindungen möglich machen. Und da hole ich mir vielleicht mal Spezialisten ins Haus, die dann auch das beraten können, wo man sagen kann, dafür brauchen wir eine gesicherte Verbindung. Und da ist es eigentlich relativ unrelevant. Und das sind so Sachen, die kann meiner Meinung nach die wenigsten Unternehmer überhaupt noch abschätzen, was da heute State of the Art ist.
Und deshalb wirklich, es ist ein dringender Aufruf, eine dringende Empfehlung. Ja. Wir haben in diesem Land, ja, in unserem Land ungefähr 3 Millionen kleine und mittlere Unternehmen bis zu einer Unternehmensgröße von 249 Mitarbeitern.
Mittelstand,
das,
ja.
Das ist wirklich eine Nummer.
Ja.
Und das Bewusstsein dafür, was ist angemessen, was ist notwendig, ist dort leider nicht in dem Maße im Moment vorhanden, wie das notwendig wäre.
Ja.
Und deshalb der klare Appell, das ist etwas, das genauso existenziell ist für ein Unternehmen wie andere Themen, wie die Auswahl der richtigen Lieferanten oder eine innovative Produktentwicklung oder was auch immer.
Ja? Ich glaube, das ist sogar essentieller als wie viele, viele Themen. Also weil das ist ja das ein Thema, wo ich von heute auf morgen als Unternehmen eben so einen enormen Schaden haben kann bis zum Stillstand.
Absolut.
Ja, und das, wenn jetzt die Lieferkette ausfällt, können wir das so irgendwie regulieren oder kriegt man das dann irgendwie hin. Aber dieser Cyberbereich oder der IT-Bereich, der kann wirklich existenzbedrohend sein.
Das ist durch die Presse gegangen, aber es wird von niemandem so richtig verstanden und wahrgenommen. Es gab die ersten größeren Lieferkettenangriffe natürlich. Schon längst, die sind also da und wenn man sich mal überlegt, ne, also da werden zum Beispiel dann, da wird eine Management-Software angegriffen, die von IT-Dienstleistern eingesetzt wird, um die Systeme ihrer Kunden zu managen. Folge ist, mehrere hunderttausend Unternehmen sind infiziert und merken es nicht, weil sie auf die Prozesse, auf die Update-Prozesse zum Beispiel, ja vertrauen. Es kommt ja von einem vertrauenswürdigen Partner, es kommt ja von dem Managed Service Provider, von dem Dienstleister, mit dem ich einen Vertrag habe.
Ja.
Und nicht von irgendwo anders her. Und über einen vertrauenswürdigen Weg werde ich quasi angesteckt, werde ich infiziert. Das ist also die Gefahr bei diesen Lieferkettenangriffen. Claudia Plattner, die Präsidentin des Deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, hat im November dem Tagesspiegel Background ein Interview gegeben, in dem sie genau das als das nächste große Ding eigentlich, also das ist das, was sie erwartet. Dass zielgerichtete Angriffe sich nicht mehr nur gegen einzelne Organisationen richten, gegen einzelne Unternehmen, sondern gegen eine ganze Branche, gegen eine ganze Volkswirtschaft. Wir rechnen also mit großflächigeren Angriffen, die dann eben auch vor geografischen Grenzen, vor Landesgrenzen nicht Halt machen.
Ja, definitiv. Kennt ja keine Landesgrenzen. Ne?
Also das Internet kennt das nicht.
Genau. Ist sowieso spannend, auch mit der Entwicklung jetzt von KI. Ich meine, KI ist jetzt für euch nichts Neues, aber jetzt mal allgemein gesprochen für viele normale Anwender mit KI-Einflüssen. Und wenn wir jetzt den Zwang sehen, zum Beispiel bei Microsoft mal als großen Anbieter mit Einführung des Co-Piloten, KI-Unterstützer auch Unternehmensinfrastruktur aufzubauen mit Datenanalysemöglichkeiten und. Und jetzt wird auch diese KI angegriffen, auch aktuell in den Medien dementsprechend. Die ersten KI-Systeme werden da wirklich da probiert mal zu gucken, wie es funktioniert. Und was passiert denn dann überhaupt? Das ist ja unvorhersehbar, wo man sagt, wir haben jetzt überall schön KI eingeführt, alles super, haben die eigenen KI-Modelle sogar gestaltet und alles toll. Und jetzt wird die KI infiziert. Also auch da gibt es ja neue Wege, die heute noch gar nicht absehbar sind in ihrer Dimension, in ihrem Ausmaß. Und da glaube ich, da kann man gar nicht mehr am Ball bleiben. Da brauche ich irgendjemanden, der sich auskennt damit.
Ja. Also es ist auch was ich ganz stark in meinen Vorträgen thematisiere. Also selbst auf der Seite der IT-Dienstleister. Also lange Zeit war es so, dass ich als mittelständisches Unternehmen mir irgendein Systemhaus, irgendeinen Dienstleister gesucht habe und gesagt habe, das ist jetzt mein Trusted Advisor.
Genau.
Der sagt mir auch in Sachen IT-Sicherheit, was ich zu tun habe. Aber es ist keine Schande, wenn man da also heute auch feststellt oder auch kein Fingerpointing oder sowas, ne, wenn man sagt, das kann ein einzelnes Unternehmen heute in der Komplexität gar nicht mehr alles beherrschen.
Das ist ein schöner Hinweis, ja.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass man da wirklich drüber nachdenkt, dass man möglicherweise einen Dienstleister hat, der einem die Infrastruktur hinstellt, der auch so die Basics in Sachen IT-Sicherheit, also das, was wir als Endpoint-Sicherheit sehen, Server-Sicherheit, E-Mail-Sicherheit, der das macht. Und dass ich mir dann aber jemanden suche, der zusätzliche Services, also zum Beispiel das vorhin angesprochene
E-Mail,
Endpoint Detection and Response, also so eine Sensorik und ein Monitoring. Da braucht es Spezialwissen, da braucht es auch eine unfassbare Expertise. Ja. Und es gibt Dienstleister, die sich darauf spezialisieren und die das as a Service anbieten.
Ja.
Ja? Ein weiteres Thema ist das ganze Thema, ich habe vorhin das Thema Informationssicherheitsmanagementsystem angesprochen. Ja, das verlangt genauso unheimlich viel Kenntnis und nicht jedes Unternehmen hat das im eigenen Haus.
Ja.
Deshalb gibt es Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert. Also so wie ich einen externen Datenschützer haben kann, kann ich auch einen externen IT-Sicherheitsbeauftragten haben. Und das ist eine spannende Geschichte, weil der sagt mir dann von außen, pass auf, das wäre das Risiko und so sieht eine Schutzmaßnahme aus und jetzt suchen wir noch gemeinsam einen geeigneten Partner, mit dem wir das umsetzen.
Ja, super.
Also das, ich propagiere also wirklich Allianzen, Zusammenarbeit, arbeitsteilige Prozesse in dem
Bereich. Ohne den geht es auch gar nicht mehr teilweise. Ja. Weil dann kommt ja eben auch die Medienkompetenz dazu, auch in kleinen Anwenderfällen. Nehmen wir mal das Smartphone, darüber haben wir gar nicht geredet, um Gottes Willen. Fangen wir gar nicht an. Mike, erstens mal, ich glaube, das wird Podcast Folge Teil 1. Irgendwann werden wir uns definitiv noch mal weiter treffen, weil man merkt schon, das sind so viele Themen, aber ich finde, du hast heute die wichtigsten mal angerissen und alle Informationen zu Mike, zur Firma dementsprechend, aber auch, wie schon angesprochen, sind Verordnungen als Links in die Videobeschreibung mit drin. Dementsprechend, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du da warst, mit deinem Input dementsprechend, finde ich sehr, sehr wichtig und auch mal anstoßgebend. Hast du noch ein letztes Schlusswort, außer der Empfehlung, die du gerade ausgesprochen hast?
Also ich habe mich gefreut, hier zu sein, logischerweise. Das macht mir Spaß. Man merkt vielleicht auch, dass ich da wirklich mit Leidenschaft am Start bin.
Ja, finde ich gut.
Weil ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiges Thema, das unsere Gesellschaft betrifft.
Ja,
es geht hier um Stabilität in unserer
ganz
Gesellschaft.
Genau. Letzten Endes geht es immer um die Gesellschaft.
Genau. Das stimme ich dazu. Ja. Und ich kann nur anbieten, wir stehen natürlich auch sehr gern beratend zur Verfügung und helfen da den Unternehmen, die Fragen haben, sehr, sehr gern.
Ganz genau. Gut, dann Dankeschön, Mike. Bis zum nächsten Mal. Euch auch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Dementsprechend lasst eure Meinung da und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ciao.